So, jetzt der zweite Teil von meinem Podcast. Ich habe ja gesagt, dass ich eigentlich nicht will, dass die Beschäftigung mit der eigenen Psyche und mit der anderen immer der Griff in die Mülltonne wird. Aber jetzt werden wir uns mit einem Thema befassen, was wirklich mit viel Schmerz und viel Verzweiflung verbunden ist. Da kommen wir also nicht drum rum. Jetzt kommt also mein Cliffhanger, eine Geschichte, die schon bei der Überschrift klar macht, dass wir doch alle mehr oder weniger damit beschäftigt sind. Und zwar geht es um toxische Beziehungen. Toxisch ist ja jetzt so ein wahnsinniges Modewort für alles Mögliche. Aber es geht um On-Off-Beziehungen, ein gutes Neudeutsch. Es geht um schädliche Beziehungen, um Beziehungen, in denen Menschen unterdrückt, gedemütigt, geschlagen werden und trotzdem den einfachsten Ausweg, nämlich diese Beziehung beenden, nicht finden können. Und wieso so etwas passieren kann und wieso immer wieder Menschen in sowas reinrutschen, werde ich jetzt mit hoffentlich einfachen Worten erklären. Vor vielen Jahren fragte mich eine junge Frau, bei uns in der Klasse ist ein Mädchen, die wird von ihrem Freund schlecht behandelt, der geht wahrscheinlich auch fremd, flirtet immer mit anderen Frauen und soweit ich weiß, hat er sie auch schon mal geschlagen und sie versucht, von ihm wegzukommen, sie hat schon zweimal mit ihm Schluss gemacht, aber letzten Endes schafft sie es nicht und landet immer wieder bei ihm. Was können wir tun? Wir haben ihr schon gesagt, wir unterstützen sie, sie muss sich von dem Typen trennen und die ganze Klasse unterstützt sie. Was können wir noch tun? Wie funktioniert sowas überhaupt? Wie kann sowas sein? Ja, und dann war meine erste Frage, hat sie einen beschissenen Vater? Und da hat sie gleich den über den Kopf zusammengeschlagen, gesagt, um Gottes Willen, der Typ ist ein Alkoholiker, seit sie auf der Welt ist und der ist richtig mies mit ihr umgegangen. Dann habe ich ihr gesagt, sie lässt sich deswegen von ihrem Freund schlecht behandeln und kann sich davon nicht lösen, weil sie es so gewohnt ist. Wie so gewohnt, hat sie gesagt. So wie wir als Kinder in den ersten Lebensjahren behandelt werden von den Pflegepersonen, also in der Regel Vater und Mutter, so erleben wir das als normal und auch richtig. Wir sind ja als Kinder überhaupt nicht in der Lage, das Verhalten unserer Eltern zu relativieren. Wir können zwar später sagen, der Harry hat nettere Eltern, die hätte ich auch gern, aber das ist erst mit 4, 5 Jahren möglich, die ersten 3 Lebensjahre, in denen das Kind ja versteht, wer es ist, was es ist und was es von der Umwelt zu erwarten hat. In diesen ersten Jahren ist das, was die Eltern mit einem anstellen, richtig und gut. Wenn das, was die Eltern mit einem anstellen, richtig und gut ist, wunderbar. Aber wenn das, was die Eltern mit einem anstellen, schlecht ist, destruktiv, wenn sie ihren schlechte Laune an mir ablassen, ihre Verzweiflung über die miese Ehe, in der sie drin sind, und die Überforderungen, die sie haben, wenn sie das alles an dem kleinen Kind auslassen, dann geht das Kind davon aus, dass es so richtig ist, dass ihm das richtig geschieht und dass es einfach Mensch ist, mit dem er so umgeht. Das ist natürlich richtig mies. Ich glaube eigentlich an die ausgleichende Gerechtigkeit. Ich habe immer wieder erlebt, dass miese Menschen, die miese Dinge tun, dass das irgendwann auf sie zurückschlägt. Das kann allerdings sehr lange dauern. Und da kann man zwischendurch denken, das Schlechte kann sich ja doch positiv durchsetzen, wenn man lang genug abwarten kann, also ein gewisses Alter erreicht, erlebt man dann doch, dass Unrecht gut gedeiht nicht gut, dieser alte Bibelspruch, dass da schon was dran ist. Also ich freue mich jedenfalls immer, wenn irgendein mieses Schwein einen auf den Deckel kriegt. Ja, und diese ausgleichende Gerechtigkeit, die erlebe ich schon immer wieder, aber bei der Prägung, also bei der Art und Weise, wie ein Mensch sich und die Umwelt erlebt, stimmt das leider nicht. Und das finde ich schon etwas, was mich wirklich auch bitter werden lässt, obwohl ich ja um Optimismus und Fröhlichkeit sehr bemüht bin. Aber die Tatsache, dass ein armes Menschlein von Anfang an scheiße behandelt wird und sich, dass dieser Mist sich durchsetzt durch sein ganzes Leben oder durch ihr ganzes Leben, wenn er oder sie Pech hat, das finde ich schon übel. Also, wieso setzt sich das durch? Das Kind, was von den Eltern schlecht behandelt wird, leidet darunter, freut sich natürlich nicht seines Lebens. Und wenn da später andere Kinder mit dem schlecht umgehen, leidet es wieder drunter, aber grenzt sich dagegen nicht ab, weil es findet das im Grunde ja normal. Mit ihm geht man halt so um. So ein Kind gerät dann an Freunde, die mit dem schlecht umgehen, später an Partner oder Partnerinnen, die mit dem schlecht umgehen, akzeptiert Arbeitssituationen und Chefs, die mit dem schlecht umgehen. Ach ja, und dann haben sie wieder Kinder, mit denen sehen sie auch schlecht um. Ich habe ja in meinem ersten Podcast schon gesagt, die Schuldfrage ist absurd, weil die Eltern, die heute ihre Kinder scheiße behandeln, sind ja als Kinder selber scheiße behandelt worden und von denen auch und so weiter. Und Schuldige haben wir gleich Adam und Eva. Die Schuldfrage können wir also wirklich uns abschminken. Aber trotzdem muss man sehen, dass sich mieses Verhalten von den Eltern auf die Kinder tradiert. Und deswegen, ich habe ja viel mit Leuten gearbeitet, die süchtig waren oder mit Psychotikern oder mit Drogenabhängigen, und die hatten in der Regel tatsächlich katastrophale Elternhäuser. Und deswegen waren die sich auch für nichts zu schade. Die haben natürlich gesehen, wenn sie, wie das leider so üblich ist, vom Nikotin aufs Haschisch umsteigen und dann Haschisch und dann psychoaktive Substanzen nehmen, LSD oder sowas. Und dann merken, sie werden ein bisschen crazy und werden ein bisschen strange. Und deswegen helfen ihnen Opiate erstmal wieder halbwegs von den Halluzinationen wegzukommen. Die haben natürlich gesehen, dass andere sterben an dem Zeug. Und jemand, der, sagen wir, ein Wertgefühl hat, jemand, der von sich überzeugt ist, dass was taugt, der wird sich mit einer solchen Droge vielleicht mal ausprobieren, aber im Ausprobierstadium sind ja die meisten Drogen nicht gut, wirken ja eigentlich erst nach einer gewissen Konsumphase positiv, so wie man die Wirkung haben will. Und die Leute, die da konsequent weitermachen, sind auch Leute in aller Regel natürlich, die richtig beschissene Kindheiten hatten. Ab und zu rutscht da mal einer aus Versehen rein. Irgendein Mädel, was versucht hat, einen Junkie von der Nadel runter zu helfen und dann selber drauf gelandet ist. Mit solchen Leuten hat man relativ gute therapeutische Erfahrungen und Effekte. Aber wenn einer schon aus so einer schlimmen Kindheit kommt, aus einer schlimmen Familie, ist dem nur in einem sehr langen Prozess zu helfen, von den Substanzen loszulassen. Substanzen, wie sind wir jetzt da wieder gelandet? Die Ungerechtigkeit des Lebens. Wie kann es sein, dass Menschen so gestraft werden, dass sie von Anfang an schlechtere Startchancen haben? Ja, die Buddhisten tun sich's leicht, ja, für die ist die Sache klar. Die haben in einem früheren Leben so viel Scheiße gebaut, dass sie jetzt richtig einen draufkriegen, und zwar von hinten und vorne. Und das hilft vielleicht einem Buddhisten, mit so einem schweren Schicksal gelassener umzugehen und nicht anzufangen, was ja leider so Assis tun, die Welt für ihr Versagen und ihre Fehlentscheidungen verantwortlich zu machen. So erleben die das ja. Und deswegen können die auch an ihren Fehlern nicht reifen, weil sie ja immer nur abwehren und die anderen sind schuld. Und wer nicht an seinen Fehlern reift, wird sie immer wieder machen. Das ist ja leider so. Also die Buddhisten tun sich's leicht. Der hat Mist gebaut im früheren Leben, jetzt kriegt er einen drauf. Damit komme ich leider nicht allzu weit mit dieser Ansicht. Obwohl ich den Gedanken der Wiedergeburt, der hat was. Auch, dass man insgesamt zu einer Reifung gezwungen wird, ja, hat auch was. Aber die Vorstellung, dass ich in einem karmischen Rad gefangen bin, aus dem ich nur ausbrechen kann, wenn ich so Buddha-ähnlich werde, die finde ich bescheuert, schlicht und einfach bescheuert. Die gefällt mir schon überhaupt nicht. Okay, wir waren jetzt bei den toxischen Beziehungen. Jetzt hat die junge Frau mich natürlich gefragt, was können wir tun, wie können wir dir helfen? Wir unterstützen sie. Die haben mir alle gesagt, du musst dich von dem Typen lossagen, zeig's ihm, du bist viel zu gut für den. Was ist dabei für das Mädchen rausgekommen? Nix, die hat sich noch schlechter gefühlt als vorher. Ein Mensch, der in einer so destruktiven Beziehung gefangen ist, wenn dem von außen Leute sagen, du wirst auf eine Art und Weise behandelt, die dir nicht gemäß ist. Und deswegen musst du dich von einem Menschen, der dich schlecht behandelt, musst du dich lösen. Ganz logisch und einfach. Wenn die aber im Herzen, im tiefsten ihres Herzens, diese Behandlung als ihr adäquat empfindet, dann hat die doch ein wahnsinniges Problem. Und zwar mag die sich selber nicht mehr. Jetzt kriegt die von so einem Quäler natürlich auch gesagt, du taugst nichts, du bist nichts und du bist selber schuld, dass ich dich hau. Ich würde dich ja sonst nicht hauen, aber du brauchst das und du provozierst es geradezu und was dann eben an blöden Sprüchen so rüberkommt und an Selbstentlastungsstrategien gefahren wird von Seiten des Quälers oder der Quälerin, gibt es auch, so ist es nicht. Aber die andere Seite, dass der Mann quält und die Frau sich quält, ist ja doch erheblich häufiger. Wenn ich jetzt so jemanden sage, du darfst dir das nicht gefallen lassen, verschlimmere ich dessen Situation oder deren Situation, weil die sich das selber sagt 10-mal am Tag. Und dann, was passiert? Dann sagt sie sich mal los, geht ins Frauenhaus, übernachtet bei einer Freundin, dann fängt der Typ an rumzuseiern. Und es täte ihm so leid und er wird nie wieder die Hand erheben und sie soll ihm abfallen und so weiter und so fort. Oh. Und irgendwann geht sie wieder zurück, weil er ja so sehr leidet und weil er doch ein lieber Kerl ist, irgendwo hinter dieser blöden Maske, die er auspackt. Was hilft, und das ist natürlich schwer umzusetzen, ist die Not des anderen zu verstehen. Das ist ja überhaupt, wenn wir jetzt mal von Psychotherapie sprechen, das ist das Psychotherapeutikum an sich, den Menschen verstehen, in seiner Not, in seiner Hilflosigkeit und das ein Stückchen bei sich selber verspüren und aus diesem selber, sich selber in die Situation hineinversetzen, eine herzliche Solidarität zu entwickeln und dem anderen deutlich zu vermitteln. Ich verstehe deine Not, ich werde jetzt auch nicht auf die Schnelle dir irgendwelche blöden Ratschläge geben. In dem Fall sind nämlich Ratschläge tatsächlich Schläge. Ich werde bei dir bleiben und ich werde dich diesen Weg unterstützen. Als Therapeut kann man dem Betreffenden oder der Betreffenden nur raten, in den einen Prozess zu beginnen, in dem sie immer deutlicher die Mechanismen versteht, die so zwischen ihr und oder ihm und dem Partner ablaufen. Die Entwicklung hin zur Aggression, bei seinem eigenen Verhalten merken, wo man diese Aggression nicht abbaut, sondern eher steigert beim anderen. Was macht man eigentlich falsch, dass der immer wütender wird? Ich habe das viel mit Alkoholikern und ihren Partnerinnen bearbeitet. Fast zu jedem Alkoholiker gehört eine sogenannte Co-Abhängige. Das ist die Ehefrau, die den Chef morgens anruft, wenn der Ehemann zu besoffen ist, um zur Arbeit zu kommen und ihn bei der Arbeit entschuldigt. Das ist die Ehefrau, die den Mist, den der Besoffene in der Nacht anrichtet, aufräumt, die den Kindern sagt, dass der Vater so mies drauf war und euch vielleicht auch geschlagen hat, rumgebrüllt hat. Der meint das nicht so, der hat euch im Herzen lieb, aber dem geht es im Moment nicht so gut. Also die versucht, die Probleme, die der Betreffende hat im Leben, auszubügeln. Und das ist absolut falsch, weil der Süchtige nur an der Konsequenz seiner Taten reifen kann. Also der muss richtig spüren, was er für einen Mist macht. Und dann muss man den Betreffenden an einen Punkt bringen, wo er sich entscheiden muss, entweder Frau und Kind verlassen mich oder ich gehe in Anführungsstrichen freudig und gerne und freiwillig in eine Langzeittherapie oder der Chef bringt eine Situation hin, wo er sagt, mein lieber Herr so und so, wir würden Sie gerne als Mitarbeiter behalten, aber nicht solange Sie Ihre Sucht weiter haben. Sie müssen entweder sich für die Arbeitsstelle entscheiden oder freiwillig und gerne in eine Langzeittherapie gehen. Und in diesen Situationen, die muss man therapeutisch hinbekommen, indem man natürlich mit dem gesamten sozialen Umfeld arbeitet. Und da ist dann oft die Entscheidung, ich verliere alles, ich verliere meine Arbeit, ich verliere meine Liebsten und es ist jetzt wirklich Ende und da entscheiden sich die Menschen dann, zu dem langen Weg der Therapie, Langzeit und ambulante Nachbetreuung und was da alles ist. Eingliederungssystem, aber da werde ich meinen eigenen Podcast drüber machen. Das ist abendfüllend, was da alles an langfristigen Konsequenzen auf so einen Armsüchtigen zukommt. Wir sind immer noch bei der toxischen Beziehung. Ich habe jetzt natürlich eine extrem toxische Beziehung genannt. Habe sie gar nicht konstruiert, sondern die gibt es ja. Aber es gibt ja auch Vorformen davon. Und ich denke schon, dass wohl jeder von uns irgendwann mal in eine Beziehung reingerutscht ist, in der er oder sie gemerkt hat, hier wird nicht gut mit mir umgegangen. Ich werde nicht positiv behandelt. Ich werde niedergemacht, ich werde runtergezogen. Diese Beziehung zieht mich runter. Und dann erlebt hat, ey, ich kann die nicht so einfach lösen. Oder versucht hat, aus so einer Beziehung auszugehen. Diese berühmt-berüchtigten On-Off-Beziehungen. Das heißt, die Leute trennen sich, dann sind sie einsam und verlassen und dann kommt einer von beiden wieder auf den anderen zu. Dann versuchen sie es mal wieder und dieses Spielchen kann man 4, 5, 6 Jahre lang machen. Und das zermürbt die Menschen. Das zermürbt sie deswegen, weil sie sich dafür immer weniger lieben. Ist klar. Dieser Mechanismus, ich bin doch nicht so liebenswert, ich bin ja doch nicht so toll. Und wenn der erstmal drin ist in einem und man sich sagt, naja, vielleicht soll ich doch mal einsehen, dass ich nicht recht hatte an dem und dem Punkt. Oder vielleicht ist es ja doch richtig, wenn mein gutes Ehegesponst darauf besteht, dass ich die Becher immer zudrehe und mich immer anschreit, wenn ich es nicht mache. Die Dosen, es gibt so. Gibt es so Leute, die Zahnpasta-Tuben oder irgendwelche Marmeladendeckel nicht richtig zumachen und wenn man die mal am Marmeladendeckel hochhebt, dann fliegt das Glas runter. Da kann man sich unheimlich drüber aufregen und kann da Mordsding draus machen. Oder man kann sagen, naja, so ist er halt, was soll's, ich habe meine Macken, sie hat ihre Macken. Wir werden da schon irgendwie hinkriegen. Ja, und solche Beziehungen, die einem nicht gut tun, wenn man das bei sich erlebt, ist man in einer solchen destruktiven Schleife drin. Das kann einem auch am Arbeitsplatz passieren. Ich habe in der Arbeit an mir selber mal erlebt, wie ich anfing, jemanden niederzumachen, dessen Fehlverhalten in keinem Verhältnis stand zu meinem Ärger, den ich darüber bekam. Und nun bin ich ein reflektierter Mensch, der ständig überlegt, warum verhalte ich mich wie? Und da auch eine gewisse Freude dran habe, mich bei meinen eigenen Blödheiten zu ertappen. Und deswegen mache ich ja auch jetzt die Podcasts. Und auch den anderen bei ihren Blödheiten zuzuschauen und ihnen die rückzuspiegeln. Und da habe ich gesagt, Donnerwetter, du bist ja auch so einer. Alle haken so auf dir rum, aber wirklich alle. Manche mehr, manche weniger, aber im Grunde haken die alle auf ihr rum. Und du bist auch einer von den Arschlöchern, die auf ihr rumhaken. Warum? Nun, als Erste war, sie hat ein großes Schild auf der Stirn gehabt, mich darf man hauen. Also, das hat sie nicht wirklich, aber ihr Verhalten war so demütig und so unterwürfig, dass jeder gedacht hat, die hat einen Fehler gemacht. Allein wenn die schon gesagt hat, ja, findest du wirklich, hat das Gegenüber schon einen Zorn gekriegt. Also, das heißt, es gibt eine Sorte Menschen, die einem quasi die Peitsche hinhalten, mit denen man sie haut. Und das sind natürlich, ist ja wieder klar, die haben natürlich die entsprechende Kindheit gehabt, häufig haben sie auch Geschwister gehabt, die schon auf ihnen rumgetrampelt sind. Das ist wieder eine andere Geschichte. Familiendynamik, vor allen Dingen, wenn mehrere Geschwister da sind, dann gibt es häufig so Familiendynamiken, da ist der Wurm drin in der Familie. Vater und Mutter haben sich nicht wirklich lieb. Einer von beiden hat ein Suchtproblem, einer von beiden hat vielleicht Sexsucht und muss dauernd den anderen bescheißen. Also irgendwo ist Knack drin zwischen den Ehepartnern. Das wollen sie aber nicht so wahrhaben. Und deswegen wird einer zum Opfer der Familie gemacht. Einer wird auserkoren. Der ist der Schuldige. Wenn der nicht immer bla 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 machen würde, wären wir alle so lieb und hätten uns alle so lieb und wären alle so glücklich. Und das werde ich auch in meinem eigenen Podcast noch ausführlicher sagen. Aber das ist so eine Familie, die sich ein Opfer sucht und anhand des Opfers zufrieden sein kann. Das heißt, sie hacken alle auf dem oder der Betreffenden rum. Ja, und die ist an einem schuld und dann müssen sich nicht mit sich selber auseinandersetzen. Ist eigentlich für alle schlecht. Natürlich für den Getrampelten besonders. Und das ist Gruppendynamik. Die entsteht natürlich auch auf jeder Arbeitsstelle. Jede Arbeitsstelle entwickelt Gruppendynamik. Es gibt den Boss, es gibt den Zweiten, der den Boss immer weghaben will und seine Stelle übernehmen will. Dann gibt es den Königsmacher, ganz verrückte Geschichte. Der zieht immer die Fäden und sorgt immer dafür, dass der Zweite auf den Ersten einhakt. Und dann gibt es den, der auch einen Machtanspruch hat, der aber keinen Job findet, wo er seine Machtansprüche ausleben kann. Der wird zum sogenannten Omega, der wird zum Störer der Gruppe. Der wird immer alles, was die Gruppe beschließt und immer wenn die sich zufrieden fühlen, beispielsweise Kaffeekasse, wer sammelt die ein und eine gerechte Ordnung finden will, das ist dann derjenige, der sagt, nö, mach ich nicht, zahle ich nicht. Oder Wandertag, die wollen irgendwo hin einen Ausflug machen und haben die tollsten Ideen, sagt er, nö, finde ich nicht gut. Also, wenn ihr in einer Arbeitssituation seid oder auch in der Klasse oder sonst wo, schaut euch den Nörgler an. Das ist, den gibt es immer. Und das Verrückte, ich bin ja ausgebildeter Gruppendynamiker und ich habe viele gruppendynamische Trainings gemacht. Den braucht's, um eine Gruppe leistungsfähig zu halten. Das ist der Gruppe immer in die Suppe spuckt, wenn die sich zu wohl fühlen und dessen Job ist notwendig, obwohl er einen unglaublich nervt und ärgert, weil einer, der immer alles in Frage stellt, zwingt die Gruppe natürlich zu einer Weiterentwicklung ihrer Ideen und ist von daher ein notwendiges Übel. Wie ich das erkannt hatte, konnte ich mit Omegas, mit Störern eigentlich relativ relaxed umgehen. Zumal ich auch die Erfahrung auf der Arbeit gemacht habe, wo ich auch mal eine kleine Gruppe angeleitet habe. Wenn der rausfällt, das dauert keine 2 Tage, bis der Nächste seinen Job übernimmt. Also den Menschen, der immer stört, zu hassen und den zu mobben und dem zu hoffen, dass der irgendwann mal geht, ist eigentlich nicht die Lösung, weil dann kommt der Nächste. Das Gleiche ist, wenn ich der Einser bin, also der Chef. Ich muss mich nicht über den Zweier dauernd ärgern, der immer guckt, dass er mir irgendwie die Butter vom Brot nimmt, weil das macht sonst jemand anders. Ärgerlicher finde ich immer den Königsmacher, den nehme ich mir vor, mit dem rede ich und den versuche ich zu meinem Stellvertreter zu machen. also den versucht man besser ins Boot zu holen, den einzubinden. Weil der will ja nicht direkt, der will ja nicht auf vorne stehen und den ganzen Stress abbekommen, den man als Frontmann so abbekommt, sondern der will einfach wichtig sein und will auch irgendwie sich beachtet fühlen. Gut, jetzt gehe ich in die Gruppendynamik rein. Wir sind bei der On-Off-Beziehung, wir sind bei der toxischen Beziehung. Ich hoffe, es ist klar geworden. Erstens, das sind nicht irgendwelche Deppen, denen sowas passiert oder schwache Menschen oder also wenn man so jemanden hat, der sich immer schlecht behandeln lässt, nehmen wir jetzt nochmal das Beispiel in der Schulklasse, irgendwann verlieren die Menschen die Geduld mit dem Betreffenden oder mit der Betreffenden. Die sagen sich, jetzt habe ich ihr hier schon einen Tipp gegeben, ihr da schon geholfen. Sie setzt sich um. Es gibt ja Menschen, die sich krankenhausreif prügeln lassen. Das ist natürlich ein blödes Wort. Die krankenhausreif geprügelt werden und immer wieder zu dem Prügler zurückgehen. Da verlieren irgendwann die Menschen die Geduld mit ihnen. Deswegen, das ist ein Langfristprojekt. Die Menschen können natürlich Single werden und sagen, ich habe die Schnauze voll von den Kerlen. Ich lasse nie wieder so einen an mich ran. Es gibt doch nur Idioten auf der Welt. Ja, nur die Idioten auf der Welt sind für ein Jahr interessant als Partner oder als Partnerin. Klar gerät man immer wieder an die gleichen Trottel oder an die gleichen negativen Mädels, weil man nur die spannend findet, weil nur die in die Prägung passen, weil nur die so mit einem umgehen, wie man es normal findet, wie man es in der Tiefe seines Herzens adäquat findet. Die Netten, die Freundlichen, die Unterstützenden, die kennt man, die findet man nett, das ist der nette Kollege und so, aber da prickelt es nicht. Die sind zu nett und da ist man eher sogar misstrauisch, was will der von mir und so. Also man springt halt immer wieder auf die gleiche Sorte Idioten an Und ich habe mit einer Frau lange Therapie gemacht. Also es, wenn man Therapie über Jahre oder Jahrzehnte macht, dann gibt es therapieaktive Phasen, in denen der Mensch an seinen Problemen arbeitet. Und dann sieht man sich Wochen oder Monate lang nicht. Und dann kommt wieder irgendeine Situation mit dem Partner, mit den Kindern, mit der Arbeitsstelle, wo die alten Neurosen wieder aufbrechen. Und das ist sehr gut, wenn man dann eine therapeutische Unterstützung hat, zu der man dann gehen kann. Und deswegen sind jahrelange, jahrzehntelange Begleitung eine tolle Sache. Das wird dann mehr ein sogenanntes Coaching. Also ich bin dann mehr der Coach, der Trainer. Mein Gecoachter steht im Boxring und kriegt rechts und links eins auf die Nase gehauen. Und ich als Coach stehe daneben und sage, du pass auf, deine linke Deckung, die ist nicht gut und zieh mal den Ellenbogen früher hoch. Und dann sagt er, ah ja, jetzt habe ich es kapiert. Und dann sieht man sich wieder monatelang oder vielleicht auch jahrelang nicht. Und dann kriegt der Betreffende wieder einen auf die Schnauze und dann kommt er wieder. Und dann kann ich ihn wieder coachen. Ich habe bei dieser, naja, lass mal eine andere Geschichte. Also, und die hatte 10 Jahre lang keine Beziehung mehr. Hat sich gesagt, ich habe die Kerle dicke. Sie hat mit mir zusammen die Beziehung analysieren können. Sie hat analysieren können, ihr Vater, ein, was war der, irgendwas philosophische Fakultät, also Literaturprofessor, unglaublich überheblicher Bildungsbürger der übelsten Sorte, mit einer negativen Einstellung zu Frauen, also aus einer Familie stammend, wo Frauen sowieso als doof und nicht bildbar gelten, Männer besser sind als Frauen. Das wurde ihrem Bruder und ihr auch so vermittelt. Und so nach dem Motto, guck, dass du einen vernünftigen Kerl heiratest, aus dir wird sowieso nichts. Und dann hat sie einen Kerl geheiratet, der sich dann als Alkoholiker entpuppt hat, ja, ja. Und so weiter und so fort. Und hatte sie 3 so richtig üble Beziehungen, hat sie dann gesagt, nee, ich habe die Schnauze voll von den Kerlen. Hat 10 Jahre lang als Single gelebt, alleinerziehende Mutter. Hat dann wieder jemanden an sich rangelassen und prompt war das wieder einer von den Deppen. Also Abstinenz hilft erstmal, um sich wiederzufinden, aber löst das Problem nicht auf. Das Problem aufgelöst habe ich in mehreren langzeitigen Therapien, indem die Betreffenden immer deutlicher gemerkt haben, wie die Mechanismen sind zwischen ihnen und dem schrägen Partner. Und wer den Mut hat, so eine Beziehung noch einmal, zweimal oder vielleicht auch dreimal immer wieder einzugehen und die ganze Zeit dabei therapeutisch begleitet wird, dann kann die Betreffende, ich habe ihn auch mal mit einem Mann gemacht, dann kann der Betreffende irgendwann die Mechanismen so deutlich erkennen, dass ein Zeitpunkt kommt, der ist mir von mehreren bestätigt worden, da kommt wieder einer von diesen Volltrotteln auf eine Party und guckt schon wieder so und in der Betroffenen selber geht das Herz auf. Sie merkt, da ist jemand, der bräuchte mich, den könnte ich jetzt an die Hand nehmen und allen anderen vorstellen, dann wäre der nicht mehr so verklemmt und so und dann ist in ihnen die Erkenntnis hochgekommen, ach du je, ich bin ja schon wieder dabei, mir den nächsten Trottel an den Hals zu holen. Und dann war ein befreiendes Lachen da und das war irre. Innerhalb von kürzester Zeit, 2-3 Wochen höchstens, haben die eine neue Partnerschaft gefunden mit einem unterstützenden Partner und haben damit diese destruktive Prägung überwunden. Ja, jetzt habe ich einen ziemlichen Exkurs gemacht. Ich will es nochmal zusammenfassen. Toxische Beziehungen passieren einem Menschen, der in seiner Kindheit schlecht behandelt wurde. Nun, ihr Lieben, keiner von uns ist ohne blaues Auge aus der Erziehung rausgekommen. Es gibt so Menschen, man sieht sie selten, jedenfalls nicht in Therapie, die werden liebevoll und positiv und gut erzogen. Mit einem guten Gefühl für sich selber und ihre Wertigkeit, kriegen auch Grenzen mit. Das wird übrigens der nächste Podcast, wie Erziehung funktioniert. Es gibt also diese tollen Menschen von tollen Eltern, die dann auch tolle Kinder kriegen und so weiter und so fort. Und es gibt die ganz schrägen, dass die schon eine, was weiß ich, eine Verbrecherkarriere haben und mit ihren Kindern so umgehen, dass denen auch gar nichts anderes mehr übrig bleibt. Hartz IV in der 6. Generation und so. Wir alle stammen irgendwo aus einer Erziehung, die dazwischen ist. Das heißt, wir haben alle natürlich Liebe und Zuwendung erfahren, in einem ausreichenden Maß, dass wir uns für bestimmte Dinge einfach zu schade sind. Wir haben aber auch so viel Destruktives mitbekommen, dass wir uns durchaus auch mal in Situationen verfangen können, in denen mit uns nicht gut umgegangen wird. Und das, ich denke, wer von uns ist nicht schon mal in einer Beziehung gelandet, die er besser früher beendet hätte, wo er oder sie es aber nicht geschafft haben. Das heißt, wir alle können an diesem Thema reifen und wachsen. In der Situation brauchen wir Freunde, Vertraute, keine Ratgeber, um Gottes Willen. Weil Ratgeber uns ja eher in die Unzufriedenheit hineinbegeben. Wir brauchen Menschen, die uns auf die Schulter hauen und uns ablenken und sagen, komm, das ist wieder so schräg gewesen. Wir gehen jetzt erstmal zusammen auf den Berg oder wir erleben mal was Gutes oder wir tun jetzt mal einfach irgendwelche Bubenspiele machen miteinander, dass du diese schräge Beziehung einfach mal vergisst für ein paar Tage. Und die ihnen vermitteln, dass sie wertvolle Menschen sind, nicht sagen, sondern ihnen das zeigen. Und ja, ihnen zur Seite stehen, wenn sie endlich soweit sind, so etwas zu beenden. Besonders schlimm ist das natürlich für die in der Pubertät sich Befindlichen. Also die anfangen, eine Beziehung zu entwickeln, die kriegen natürlich die härtesten Schläge ab. Weil da haben wir immer noch das Phänomen, dass Menschen sich ineinander vergucken, ob man das Liebe nennen sollte, mit 12, 13, 14, weil der so aussieht wie der Schauspieler XY, weil die so ein hübsche blonde Haare hat, weil die so einen spannenden Busen hat. Also aus irgendwelchen blöden Gründen, aber nicht, weil das Herz, im Gegenüber den Partner erkennt oder die Partnerin. Und dann ist natürlich unter Umständen nach ein paar Wochen der Lack ab oder es kommt eine interessantere daher. Und in dieser Phase, in der ja sowieso die Hormone uns unser Selbstwertgefühl dauernd in Frage stellen und durcheinander hauen, sind diese Beziehungen und diese negativen Partnerschaften besonders anstrengend und besonders schmerzhaft und können Leuten, die Erfahrung habt ihr wahrscheinlich auch schon gemacht, so verschrecken, dass sie erstmal lange Zeit brauchen, bis sie eine neue Beziehung eingehen, beziehungsweise den nächsten Partner dafür bestrafen, was der davor an Blödsinn mit ihnen angerichtet hat. Also, ihr Lieben, diese Pubertierenden sind grauenhaft schrecklich, lassen ständig ihren Ärger an einem aus, selbst an denen, die es gut meinen, brauchen aber ganz viel Zuwendung und ganz viel Akzeptanz und da braucht man viel Geduld, viel Selbstsicherheit, viel Selbstliebe, um in solchen Situationen auch Liebe weitergeben zu können. Okay, damit machen wir mal heute Schluss.